Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute gibt es mal einen sehr spontanen Podcast und zwar zu einem Thema, das mir eigentlich schon ziemlich lange auf den Nägeln brennt. Ein Thema, mit dem ich in meiner alten beruflichen Wirkung sehr viel zu tun hatte, weil es da einfach zum beruflichen Alltag gehörte und was mir mittlerweile jeden Tag bei LinkedIn über den Weg läuft. Und das ist das Thema Musiklizenzen, Musikrechte. Hier schon mal eine Erklärung, ganz wichtig, was jetzt heute in diesem Podcast kommt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist auch keine Rechtsberatung. Das heißt, ich übernehme keinerlei Haftung, wenn du dich jetzt hier auf die Aussagen verlässt und dementsprechend handelst. Also ganz wichtig, das hier ist keine rechtliche Beratung. Ja, worum geht's? Hintergrund, ich habe das gerade zum x-ten Mal erlebt. In meinem Netzwerk bei LinkedIn postete jemand ein Video, das war ein Urlaubsvideo und da ging es um eine Reise und die Person hat in ihrem Video einen Song einer bekannten amerikanischen Band genutzt. Das ist natürlich toll, weil von der Stimmung passte es hervorragend zu dem Video, hat dem Ganzen noch einen schönen emotionalen Rahmen verliehen, ist aber rechtlich echt nicht nur eine Grauzone, sondern ich sag mal mit mehr als einem Fuß im Gerichtssaal. Und zwar ist das etwas, was viele Leute denken, weil sie sich sagen, ja gut, ja, ist doch nur bei LinkedIn, interessiert doch keinen. Oder ich habe den Song doch vielleicht gekauft bei iTunes. Da kann ich damit machen, was ich will. Das ist absolut nicht so. Denn wenn du dir jetzt beispielsweise eine CD gekauft hast, eine Schallplatte, gibt's ja doch immer wieder mehr Menschen, die heutzutage sogar Vinyl kaufen. Oder in einer digitalen Variante. Dann hast du lediglich die sogenannten Nutzungsrechte für die private Nutzung. Das heißt, du darfst zu Hause in deinen vier Räumen oder auch in der Firma irgendwo, wo es halt, sag ich mal, ein abgeschlossener Zuhörerkreis ist und kein öffentlich zugänglicher Raum, darfst du diese Musik abspielen. Sobald es eine öffentliche Veranstaltung ist, wie zum Beispiel ein Firmenfest oder du machst ein Seminar, machst irgendein anderes Event und du spielst diese Musik dann ab, dann bist du eigentlich dazu verpflichtet, diese Veranstaltung bei der GEMA zu melden und dann entsprechend Lizenzzahlungen zu leisten, damit die Künstler, deren Musik du da ja nutzt, auch ein bisschen Geld dafür erhalten. Das ist die eine Seite. Da gibt's die GEMA, das ist die Gesellschaft für musikalische und Aufführungsrechte für Verwertung, musikalische Aufführungsrechte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege gerade das Kürzel nicht mehr zusammen, wo ich es im Studium gelernt habe. Das ist eine private Einrichtung in Deutschland, die vertritt die Nutzungsrechte der Künstler. Das heißt, diejenigen, die das Lied komponiert haben, die können sich bei der GEMA anmelden, GEMA-Mitglied werden. Meine Frau ist zum Beispiel auch, sie ist ja Musikerin. Und dann kann derjenige Künstler, der den Song geschrieben hat, den dann bei der GEMA anmelden, beziehungsweise als Mitglied ist man sogar verpflichtet. Und dann sorgt die GEMA dafür, dass immer, wenn irgendwo der Song gespielt wird, wenn er im Radio gespielt wird, im Fernsehen, da müssen die Sendeanstalten entsprechende Lizenzformulare ausfüllen. Das läuft natürlich alles mittlerweile vollautomatisch. Und dann kriegt die GEMA mit, okay, da wurde der Song so und so oft gespielt. Und aus den GEMA-Einnahmen kriegt der Künstler oder der Urheber dann entsprechend seine Vergütung. Das gleiche gilt auch für Veranstaltungen, auch international und so weiter und so fort. Da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Hintergrund ist nur, es ist keine Verbrecherorganisation, wie es immer gerne in den Medien dargestellt wird. Auch wenn es eine private Einrichtung ist, keine staatliche, hat sie trotzdem die rechtliche Grundlage, da entsprechend auch juristisch vorzugehen, wenn jemand halt ohne Lizenzgebühren zu zahlen die Musik benutzt. Da gab es eine Diskussion in den letzten Jahren, gerade beim Thema YouTube auch. YouTube hat da eine Zeit lang eine ziemlich blöde, hässliche Kampagne gefahren, weil es keine Einigung bezüglich Lizenzzahlung zwischen YouTube und der GEMA gab. Natürlich wollte YouTube nichts zahlen. Und deswegen hat die GEMA die Nutzung sämtlicher über die GEMA, sag ich mal, verwalteten Musiktitel untersagt. Und YouTube hat das dann wunderschön bei den Videos, die halt in Deutschland deswegen nicht abgespielt werden durften, mit einem Banner kommentiert: Du kannst dieses Video nicht anschauen, weil die GEMA uns die Rechte nicht geben. Das war schon eine ziemlich miese Tour. Aber mittlerweile haben sie sich geeinigt, gibt eine Pauschalvergütung. Das heißt, im gewissen Rahmen, wenn du jetzt zum Beispiel ein privates Video bei YouTube veröffentlichst und du hast da irgendwelche bekannte Musik drunter, dann zahlt YouTube da die Lizenzen. So zumindest mein letzter Stand. Ich habe das eben nochmal recherchiert, aber so ist das mittlerweile wohl geregelt. Das ist aber nur die private Nutzung. Und bei einer beruflichen, kommerziellen Nutzung ist es was völlig anderes. Na, also es gab da auch schon ganz komische Auswüchse. Ich erinnere mich an einen Fall, ich glaube, das war 2008, 2009, schon ewig her. Da hat in den USA eine Mutter ihren 2-3-jährigen Sohn irgendwo in der Öffentlichkeit in einem Einkaufszentrum gefilmt, wie er zu Musik, die im Hintergrund lief, getanzt hat. Man konnte die Musik auch fast nicht verstehen, aber es war ein Song von Prince und seine damalige Plattenfirma Universal Music hat über wahrscheinlich schon KI-basierten Crawler diese Musik in diesem Video gefunden bei YouTube und sofort die Mutter verklagt. Das zog sich, wie ich rausgefunden habe, bis 2015 am Ende. Meine ich, hat sie sogar dann doch recht bekommen, weil, naja, dass da jetzt zufällig die Musik im Hintergrund lief, das war ja keine Absicht von ihr. Aber grundsätzlich ist es so, sie hat das Video bei YouTube veröffentlicht. Damals gab es noch keine Regelung zwischen YouTube und den Verwertungsgesellschaften und so weiter und so fort. So, das ist jetzt die eine Seite, weil da häufig gesagt wird, naja, wenn ich Personen darauf hinweise, dass sie halt hier bei LinkedIn urheberrechtlich geschütztes Material, sei es jetzt Bilder oder Videos oder vor allen Dingen auch Musik nutzen, naja, bei YouTube macht das doch auch jeder. Ja, wie gesagt, die haben, was Musik betrifft, haben die eine Regelung mit der GEMA in Deutschland und solange es ein privates Video ist, ist das Thema geklärt. Aber, und darum geht es mir heute, bei LinkedIn ist es was völlig anderes. Wie gesagt, hier nochmal, ich bin kein Rechtsanwalt, ich möchte jetzt hier keine Rechtsberatung geben, ich möchte nur einfach mal für das Thema sensibilisieren, weil da bei LinkedIn einfach wahnsinnig viel, ja, Schinderhannes, wie man bei uns so schön sagt, also Missbrauch betrieben wird. Und immer wenn ich jemanden darauf hinweise, ich meine es nicht böse, ich habe ja auch nichts davon, die sind natürlich schon dankbar, aber auch gleichzeitig kommt meistens totales Unverständnis rüber, so von wegen, naja, die verdienen doch alle schon gut genug und was soll das denn und so weiter und so fort. Und ist ja nicht meine Sache, sondern LinkedIns Sache. Nicht ganz. Vielleicht erstmal, was Musik betrifft, zwei grundsätzliche Themen. Einmal gibt es das Urheberrecht, das heißt, das ist das Recht, was in Deutschland auch unveräußerlich ist, was jeder, der einen Song oder einen Songtext geschrieben hat, automatisch innehat. Ich meine, das gilt mittlerweile für 75 Jahre, früher war es 50 Jahre. Es kann auch vererbt werden. Und dann gibt es die Masterrechte, also die Rechte an der Aufnahme oder an der Performance im Studio. Und diese Rechte liegen meistens bei den Plattenfirmen, bei den Labels, währenddessen die Urheberrechte halt bei den Urhebern liegen, die wiederum meistens in der GEMA Mitglieder sind, sodass die GEMA quasi ihre Ansprüche gegenüber den Nutzern vertritt. Das heißt, wenn du jetzt auf irgendeiner Plattform, die keine Verträge mit den Plattenfirmen und mit der GEMA hat. Und laut meinem letzten Stand, ich habe es eben recherchiert, ist das bei LinkedIn der Fall. Dann müsstest du sowohl bei den Urhebern, also bei der GEMA anfragen, ob du die Musik, und selbst wenn es nur ein Schnipsel ist, ist völlig egal, ob du es nutzen darfst für dein Video, und auch bei der Plattenfirma, die ja die Produktion dieser Musik bezahlt hat. Du musst bei beiden anfragen, musst bei beiden von beiden das Okay kriegen und an beide Lizenzzahlungen tätigen. Dann dürftest du die Musik unter deinem Video nutzen. Mal ganz davon abgesehen, dass du mit Sicherheit die Erlaubnis nicht bekommen wirst. Und wenn du, sag ich mal, ein bekannterer Influencer bist, die sich das natürlich fürstlich bezahlen lassen, steht es halt auch in keinem Verhältnis von Kosten-Nutzen. wie gesagt, es ist dann im Business-Kontext eine kommerzielle Sache und sehr problematisch. Was passiert, wenn du es trotzdem machst? LinkedIn ist dann noch ziemlich nachlässig, muss ich sagen. Es gibt wahnsinnig viele Urheberrechtsverletzungen bei LinkedIn. Also ich sehe täglich mehrere. Das fängt bei Memes an. Da gibt es zwar, ich glaube in den USA mittlerweile auch Urteile dazu, dass ein Meme halt, naja, da so ein bisschen Grauzone ist. Aber manche Leute nutzen einfach ein bekanntes Foto und klatschen dann selber eine Sprechblase drüber. Das geht halt auch nicht. Genauso ein Video nehmen und dann per KI eine andere Sprache, also andere Sprechtexte reinlegen, das darf man eigentlich auch alles nicht. Und wie ich jetzt gerade auch in meiner Recherche gesehen habe, hat die Musikindustrie angekündigt, beim Thema Musikrechts- oder Urheberrechtsverletzung, Musiklizenzverletzung jetzt auch vermehrt LinkedIn in die Pflicht zu nehmen, also LinkedIn dazu zu verpflichten, dass sie die Inhalte, den Content dementsprechend abscannen und durchchecken. Bisher, wie gesagt, hat LinkedIn sich wahrscheinlich gedacht, wir sind so eine kleine Nische, das fällt keinem auf. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, da das ja so ein, sag ich mal, geschlossener Kreis war, nicht jeder hat sein Profil öffentlich zugänglich. Das ist so eine trügerische Sicherheit. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, die Musikindustrie, die verdient mich nicht mehr das Geld wie früher. Also ich war ja jahrelang in dieser Branche, von der ich ehrlich gesagt nicht viel Gutes halte mittlerweile. Denn man kann es eigentlich auf den Punkt bringen. Die Umsätze sind brutal eingebrochen. Natürlich durch MP3, Napster, durch digitale Verkäufe und. Aber nicht der Endkunde, der User war im Prinzip der Boomer, wie es gerne hingestellt wurde, sondern die Musikindustrie selber, weil sie jahrelang einfach die Endkunden ganz schön übers Ohr gehauen hat, meiner Meinung nach. Das fing mit den CDs an, als sie auf den Markt kamen. Da hat die Musikindustrie einfach ihren kompletten Backkatalog, also Produktionen, die es vorher auf Vinyl gab, die sie schon x-fach refinanziert hatten, haben sie einfach auf CD gepresst und dann für horrende Preise verkauft. Also das spricht man intern in der Branche auch gerne wirklich von einer Verarsche. Sorry für das Wort, aber wirklich Verarsche der Kunden. Ja, und dann kam einfach dazu, dass man sich einfach, in den 90ern ist da ein richtiges Business draus geworden mit Fremdkapital, Investitionen, also die ganzen Boybands waren ja Investmentprojekte, das waren ja keine Musikprojekte, die dann plötzlich aufkamen. Und man wurde so unfassbar gierig, dass man Ende der 90er, als das Thema digitale Distribution aufkam, es nicht geschafft hat, einen gemeinsamen Nenner, eine Plattform zu finden. Da habe ich einige interessante Anekdoten von Insidern, die damals bei solchen Verhandlungen dabei waren, erzählt bekommen. Und naja, dann musste halt so eine Firma wie Apple kommen und denen mal zeigen, wie man eine Distributionsplattform aufbauen kann. Und dann haben sie alle geschrien, weil Apple gesagt hat, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr uns halt, ich glaube damals waren es fast 50% der Tantieme abtreten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt viele Gründe, warum in der Musikindustrie nicht mehr viel Geld verdient wird. Aber eins ist, seit es diese Industrie gibt, gleich geblieben. Die Industrie selber, die verdient schon ihr Geld. Das heißt, auch wenn die Umsätze runtergegangen sind, hat man meistens den Weg genommen, den Künstlern immer weniger zu zahlen, dass man selber möglichst trotzdem noch sein Einkommen hatte. Da das halt auch weiter schrumpft, werden die Plattenfirmen halt immer aggressiver, wenn es darum geht, Urheberrechts- oder Lizenzrechtsverletzungen aufzudecken und zu ahnden. Also bitte nochmal fürs Verständnis, die GEMA ist auf Seiten der Künstler, die sind natürlich auch mittlerweile rigoroser als früher, weil die Künstler halt auch durch Auftritte und Verkäufe immer weniger verdienen. Und deshalb guckt die GEMA immer mehr drauf, wo wird die Musik genutzt. Dadurch, dass wir auch in einer Multimedia-Gesellschaft leben und viele, viele Menschen heutzutage Musik für irgendwas nutzen, hat natürlich auch die kommerzielle Nutzung massiv zugenommen. Aber die sind nicht die Bösewichte. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Plattenfirmen Bösewichte sind, aber die wollen halt ihr Geld verdienen. Und wenn es durch Verkaufen nicht mehr geht, dann halt durch Lizenzen. Und da ist es halt einfach mittlerweile ein Geschäftsmodell zu gucken, wer begeht hier eine Lizenzrechtsverletzung. Und der wird dann mal schön abgemahnt. Ja, was heißt das jetzt für dich, wenn du bei LinkedIn oder auf irgendeiner anderen Social Media Plattform einfach Musik benutzt, ohne dann die Lizenz zu haben? Wie weit LinkedIn jetzt bei der automatischen Erkennung ist, weiß ich nicht. Da gibt es wenig bis keine Informationen zu. Aber von anderen Plattformen weiß ich, dass das Video dann gesperrt wird oder stumm geschaltet, teilweise auch automatisch gelöscht. Du kriegst eine Information, dass es eine Urheberrechtsverletzung war. Wenn die Plattform nicht schnell genug war und ich sag mal, die Bots der Plattenfirmen schneller waren, dann kriegst du ein Schreiben vom Anwalt, eine Abmahnung. Da würde ich dir raten, deinerseits auch zu einem Anwalt zu gehen, der das dann klärt. Kostenfrei wirst du aus der Nummer nicht rauskommen, weil es ist ganz klar geregelt. Aber es gibt halt immer so eine Verhältnismäßigkeit, da kann dir dein Anwalt helfen. Ja, also es ist ein kleiner, anscheinend nicht besonders groß wirkender Fehler, den man da macht, aber der ist schon echt erheblich. Ne? Also deshalb würde ich dir da absolut von abraten, sei es jetzt, wie gesagt, Bild, Video oder Musik, ohne Lizenzen zu nutzen, sprich verzichte einfach drauf. Was du stattdessen machen kannst, ist halt GEMA-freie Musik zu kaufen, zu lizenzieren. Die wird auch gerne als lizenzfreie Musik bezeichnet. Also das sind extra Musiken für Videos, für Podcasts, Intro, Outro. Die sind nicht kostenlos. Die sind aber sogenannte GEMA-freie oder royalty-freie Musiken. Das heißt, die Autoren, die Komponisten haben mit keiner der Verwertungsgesellschaften, die GEMA ist ja in Deutschland, es gibt in jedem Land eine andere, die auch alle natürlich miteinander kooperieren, sind keinem der Gesellschaften vertreten, weil wie gesagt, sobald du zumindest bei der GEMA Mitglied bist, bist du verpflichtet, alle Songs bei der GEMA anzumelden. Und jemand, der royalty-free oder GEMA-freie Musik macht, der ist halt nicht in einer solchen Gesellschaft und du zahlst ihm beim Kauf der Musik eine einmalige Gebühr. Und dann kannst du im Rahmen des Lizenzvertrages, der vorher auch klarlegt, wofür du die Musik nutzen kannst, die Musik benutzen. Ein schönes Beispiel, du möchtest einen Podcast starten oder du möchtest einen YouTube-Kanal starten, du brauchst ein Intro- und Outro-Jingle, dann gehst du auf Audio Jungle, auf Epidemic Sound, Soundstripe, wie sie auch alle heißen. Da gibt es verschiedene Plattformen. Suchst dir eine Musik raus, die dir gefällt, als Intro-Outro-Musik. Die gibt's meistens auch in mehreren Varianten, also mehreren Längen schon fertig gekürzt. Und dann kannst du auswählen, was für eine Art Lizenz du haben möchtest. Ne? Zur privaten Verwendung oder für einen Podcast oder mit Bild. Dann kommen die sogenannten Sync Rights noch dazu. Also wenn Musik mit Bild gekoppelt wird, also Video, dann wird's immer ein bisschen teurer. Aber trotzdem, das ist dann ein einmaliger Preis zwischen 80, vielleicht 400-500 Euro, je nachdem, wie das Verbreitungsgebiet ist und ob es eine unbegrenzte Nutzung ist, auch zeitlich unbegrenzt, und ob es nur für eine Plattform, sprich Podcast, oder für alle Bereiche verwendet werden soll. Und dann bist du aus der Nummer raus und hast Lizenzen für den Nutzungsbereich, für den du die Lizenz gezahlt hast. Die GEMA kann dir nichts, LinkedIn kann dir nichts und so weiter und so fort. Im Notfall hast du ja auch den Lizenzvertrag oder die Rechnung und kannst das nachweisen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ich möchte eine individuelle Musik haben, lass die mir von jemandem produzieren, der GEMA-freie Musik produziert. Das gibt's auch. Gibt's auch diverse Plattformen. Sowas habe ich auch schon öfters gemacht, weil ich nicht GEMA-Mitglied bin. Das ist natürlich die edelste Variante. Preislich liegt das dann so zwischen 400 und 1000 Euro, je nach Umfang. Und da werden dann auch immer in der Regel sämtliche Nutzungen gewährleistet und damit die Lizenz für alles freigegeben. Ja, also das ist wie gesagt das Thema Musiklizenzen. Und muss mal gerade gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich sagen wollte. Also nochmal Fazit. Nutze bitte niemals Musik von bekannten Künstlern oder irgendwelche Musik, die du irgendwo gefunden hast, von irgendeiner CD für deine Social-Media-Beiträge, egal auf welcher Plattform. YouTube ist mit den meisten geregelt, aber auch da wäre ich trotzdem eher vorsichtig. Das gleiche gilt übrigens auch, fällt mir gerade ein, ich habe das mal erlebt mit einem Kunden, der sagte, ja, ich habe hier bei YouTube, da gibt's so Komponisten, die haben dann ihre Songs hochgeladen als hochauflösende Videos, und da steht drunter hier zur freien Verwendung, wie du willst, kannst du dir runterladen und dann die Tonspur, also die Musik für deinen Podcast und alles nutzen. Auch das würde ich nicht machen, weil, der Text zu einem YouTube-Video ist geduldig, den kann man jederzeit ändern und du hast ja keinen Vertrag mit der Person, wo explizit drin steht, Karl-Heinz Müller gibt dir jetzt hier die Lizenz, dass du das nutzen darfst. Nur weil da irgendwie ein kurzer Satz steht bei YouTube, ist das noch lange nicht rechtlich bindend. Also da wäre ich auch extrem vorsichtig. Wenn du irgendwas nutzen möchtest, hol dir die entsprechenden Inhalte, das gilt übrigens auch für Video-Footage und natürlich auch für Bilder von einer der vielen Plattformen. mein Tipp, wenn du regelmäßig Video-Footage oder auch Bilder brauchst oder auch verschiedene Musiken für Videos, dann kann ich dir absolut Envato Elements empfehlen. Das ist eine Plattform, die alles drin hat, bis hin zu Photoshop-Vorlagen, bis hin zu InDesign-Vorlagen, PowerPoint-Vorlagen und. Die kostet, ich muss da gerade mal recherchieren. Das ist jetzt alles live. Da gucke ich doch mal gerade, was das denn kostet. Das kostet für einen Einzelanwender 174 Euro im Jahr oder 14,50 Euro im Monat. Genau, wenn du ein Jahresabo hast, ansonsten 29 Euro im Monat. Und da hast du alles drin. Da hast du Audio drin, da hast du Video, da hast du Bilder, da hast du Grafikvorlagen. Da ist sogar eine KI-Engine drin, die dir Bilder generiert und. Also das kann ich wirklich nur empfehlen und die Vielfalt ist riesig. Wir nutzen es auch. Man hat auch eine riesen Bandbreite an Videoeffekten, an Soundeffekten. Ja. Meine Frau produziert ja viele Hörspiele, also Kinderhörspiele und lädt davon immer die Soundeffekte runter. Also das kann ich dir wirklich empfehlen. Und da hast du automatisch auch die Lizenz für deine Nutzung, wie ich es eben gesagt habe, aber halt darüber hinaus noch viel mehr. Ja, das war jetzt eine ganz kurze und spontane Podcast-Folge. Wie gesagt, das Thema juckt mich schon lange. Ich habe auch mit einem befreundeten Anwalt vor, da mal tiefer reinzugehen und das genauer zu beleuchten. Der Gute ist aber gerade so dermaßen ausgelastet mit Mandaten, dass er keine Zeit hat. Aber das werden wir definitiv noch nachholen. In diesem Sinne, wenn du einen Vorschlag hast für ein Thema, vielleicht auch ein ähnliches Thema, wo du Fragen zu hast, dann schreib mir einfach an podcast@corporatenewsstudio.de. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du jetzt den Podcast zum ersten Mal hörst, wenn du ihn abonnierst. Gerne auch, wenn du mir ein Feedback gibst, entweder per Mail oder noch schöner auf einer der Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Da freue ich mich sehr drüber. Nicht für mein persönliches Ego, das ist mir eher egal, sondern einfach, weil der Podcast dann im allgemeinen Ranking natürlich nach oben geht. Und der Sinn und Zweck meines Podcasts ist einfach anderen Menschen bei Themen, mit denen sie nicht im Alltag zu tun haben, einfach weiterzuhelfen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.